Hallo zur 56. Ausgabe vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ein letztes Mal, aber nun wirklich halt auch ein allerletztes Mal gilt es, das Ende der Aufstiegsambitionen auszurufen und die Scherben der Saison zusammenzukehren. Und das machen wir in der gewohnten Viererrunde. Und das heißt, der Tim ist in Berlin dabei.
Einen schönen guten Abend.
Der Jan ist aus München zugeschaltet.
Hallo zusammen.
Und der Moritz zusammen mit mir aus Köln.
Abend.
Ich bin der Lukas und der Moritz hat noch ein paar Worte für euch, bevor wir anfangen, unser kleiner Werbeblock.
Ja. Also, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie immer, schön, dass ihr dabei seid und dass ihr bei der Stange bleibt. Wir wollen nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir uns immer sehr freuen über Kontaktaufnahme eurerseits. Das geht einfach per E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist exil@fortuna-podcast.de. Bei Twitter könnt ihr uns anschreiben unter dem Handle @ausexil. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns weiter empfehlt an Freundinnen und Freunde, die auch der Fortuna zugeneigt sind und vielleicht in diesem tristen Alltag diese tristen Besprechungen von Fortuna-Niederlagen sich anhören möchten. Wir freuen uns auch immer sehr über meist am besten positive Bewertungen bei den verschiedenen Podcast-Apps, die ihr benutzt, also Apple Podcast. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es da alles noch gibt. Ja, das hilft uns und das macht uns Mut, weiterzumachen in diesen grauen Zeiten bei diesem Zweitliga-Podcast.
Ja, und das wird uns sicherlich auch großen Mut geben, wenn es darum geht, in die kommende Saison zu starten und die Aufstiegsambitionen der Fortuna, die Zukunftsaussichten für 2021/22 zu besprechen. Das sind ja im Augenblick, muss man ja nun leider sagen, die Dinge, die uns als Fortuna-Fans eigentlich fast am meisten interessieren. Aber wir haben uns gedacht, dass wir diesen drängenden Fragen danach, ob man oder was man mit dem Kader anstellen soll. Wer hat denn überhaupt für nächste Saison Vertrag? Auf wen kann man setzen? Soll der Trainer ausgetauscht worden? Das alles und noch viel, viel mehr und alles Mögliche im Bereich der Spekulation. Das wollen wir nächste Woche besprechen. In der Länderspielpause ist richtig viel Zeit. Ihr habt Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben alle nichts zu tun. Also werden wir dann noch eine extra Folge aufnehmen und uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Heute allerdings gilt der Fokus von uns dem gestrigen Spiel gegen Bochum und natürlich ganz am Ende auch eine kleine Vorschau auf den nächsten Gegner.
Ich überlege gerade, ob es unsere Pflicht wäre, einfach die Menschen komplett anzulügen, um die Stimmung ein bisschen zu erhellen. Weißt du, nochmal so in diesen tristen Zeiten mal ein schmissiges Segment.
Ja, es gilt, einen 4:0-Sieg gegen den VfL Bochum zu besprechen. Und dann wollen wir mal direkt reinstarten.
Nee, das ist auch schön, dass Rufen Hennings endlich wieder auf die Torspur gefunden hat.
Den brauchst du einfach nur den Ball knapp vorgeben und dann rein. Ja.
Leider ist dem nicht der Fall. Die Fortuna verliert gegen den Tabellenführer VfL Bochum zu Hause mit 0:3 und kann jetzt auch endgültig die letzten Hoffnungen da oben nochmal reinzustoßen in den Wind schreiben.
Es sind nur 8 Punkte, ne? Ich habe das nochmal jetzt hier offen. Also das
ja, heißt, außerdem Kiel die ganze Zeit in Quarantäne. Fürth, sehr junge Mannschaft. Also da geht noch ein.
Der HSV bricht eh zusammen noch, das wissen wir.
Der HSV wird Vierter, das ist nur die
Frage. Ja, aber ich meine, es sind 8 Punkte, aber da haben, glaube ich, also gerade ja Kiel, aber ich habe auch noch ein oder zwei andere Mannschaften, haben, glaube ich, noch ein paar Nachholspiele.
Ja, ja.
Ja, und vor allen Dingen, man muss ja auch ganz ernsthaft mal sagen, es gibt ja weder eine Spielweise noch ein System, bei dem man sagen könnte, darauf setzt man jetzt beim nächsten Mal, sondern man müsste halt beim nächsten Mal wieder den Topf mit Gold finden und irgendwie genau im nächsten Spiel halt quasi die Trendwende schaffen und auf etwas aufbauen, was man bisher nicht hat. Also ich sehe das eher nicht.
Aber ich jetzt ganz vehement widersprechen. Spielweise.
Also das heißt,
war
du
doch
hast jetzt
alles in Ordnung.
Es war gestern.
Okay, wie die gespielt haben gestern. Und da habe ich auch an Jan gedacht. Jan hat gefragt, so wie ist denn dieses, wie war denn das Spiel? Ich habe es ja nicht gesehen. Es war halt genauso, nur dass halt Sandhausen nicht Bochum ist. So. Also es hat schon funktioniert und neues System und also das Frustrationspotenzial kommt ja in dem Fall eher daher, dass die einfach, dass einfach mal Sachen funktionieren und man dann so ein Spiel 3-0 verliert.
Ja, ich würde nämlich auch sagen, ich fand das nämlich, also der...
Ja,
der,
darf ich euch kurz unterbrechen?
Bitte.
Also ich würde jetzt anhand von zwei Spielen, wo man gut ausgesehen hat, aber jetzt nicht sagen, alles klar, darauf bauen wir auf, das ist auf jeden Fall das, was wir jetzt noch bis zum Ende reiten. So, natürlich ist das ein guter Anfang von mir aus gerade, aber das ist jetzt dann nicht irgendwie was, wo man sagen kann, hier, das ist eine Mannschaft, da stimmen die Automatismen, da weiß jeder genau, was er zu tun hat. So, das sind doch die Sachen, die einen am Ende stark machen. Und genau da ist die Fortuna ja nicht. Und das hat man ja gestern auch eindrucksvoll gesehen, dass eine Mannschaft, selbst wenn sie keinen so richtig guten Tag erwischt, halt, wenn sie einfach komplett an sich glaubt und jeder halt genau weiß, was er zu tun hat, dann auch mal eine überlegene Mannschaft mal eben 3-0 schlagen kann. Genau das ist ja der Unterschied, oder nicht?
Lou, also kennst du den Film FIFA Pitch? Das ist, naja, es gibt das Buch natürlich dazu, aber dieser Film ist eigentlich eine Liebeskomödie, ne? Mit Colin Firth, dem jungen Colin Firth, den wir alle jetzt kennen, wo er jetzt älter ist. Und Colin Firth spielt ein Arsenal-Fan natürlich und im letzten Spieltag können die Meister werden. Und er beschwert sich die ganze Zeit darüber, das ist, glaube ich, die müssen mit 2 Toren Unterschied gewinnen. Und er beschwert sich bei seinem Freund darüber, dass es noch nicht 2-0 steht und dann steht... fällt das 1-0 und dann beschwert er sich weiter darüber und dann sagt der Freund so, ja, soll die das 2. Tor vom 1. schießen? Ja, also klar hast du nicht Unrecht, aber 2 Spiele, bei denen man ein bisschen was gesehen hat, ist ja immer besser als 2 Spiele, wo gar nichts passiert ist.
Genau.
Also, ja, ich glaube, wir reden ein bisschen aneinander vorbei. Oder wir haben...
Ja, ich glaube, keiner von uns glaubt noch an diesen Aufstieg, aber ich möchte Moritz Sichtweise unterstützen, dass dieses Spiel gestern einfach eine Kunst war, das so zu verlieren, wie sie es verloren haben. Das muss man also wirklich erstaunlich. Aber ich wollte die Fortuna so auftreten sehen und sie haben es halt gemacht, wie ich das hätte mir erwünscht hätte. Wir haben 3-0 verloren, aber da kann ich jetzt nicht, der auch eine mutige Spielweise gefordert hat, mich hinstellen und sagen, ja Leute, das ist so nicht, das ist ja ganz schön schlecht.
Dem würde ich ja auch komplett zustimmen. Sorry, Tim.
Ja, und ob Jan daraus ableitet, dass mit Uwe Rösler auf jeden Fall verlängert werden sollte, weil da gerade was wächst, dann müssen wir euch auf nächste Woche vertrösten. Das ist jetzt ein großer Cliffhanger schon mal für die nächste Woche.
Ja. Und nur schon mal als Vorwarnung, der Spruch wird wahrscheinlich jetzt in der nächsten 3/4 Stunde noch häufiger fallen.
Ja, aber Lou, du darfst jetzt auch noch mal sagen, warum das Spiel nicht gut war. Oder, also gut, okay, das ist eine dumme Frage. Boah, wir haben ja 3-0 verloren. Aber, ne? Dir geht es ums große Bild und nicht um das Spiel.
Was ich wollte, ist, dass 1,5 ordentliche Spiele, und davon eins, das wirklich jetzt auch ganz gut war gestern, am 26. Spieltag für mich nicht die Basis dessen sind, dass man darauf hofft, dass man noch eine riesen Aufholjagd gegen Teams startet, die halt schon seit dem ersten Spieltag halt gefestigt spielen. Genau nur darauf wollte ich hinaus. Das Spiel gestern fand ich gut. Das war richtig ordentlich. Auch wenn man da natürlich auch, ja, ne, wie ich meine, in puncto Chancenverwertung und defensive Aufmerksamkeit, sind da nochmal ein paar andere Punkte. Aber da kommen wir sicherlich noch zu. Zunächst mal war ich, und ich glaube, waren wir ja auch alle relativ angetan davon, dass dann jetzt endlich zum ersten Mal auch systematisch direkt was geändert wurde. Und ja, dass sich die Mannschaft einfach mal ein bisschen anders aufgestellt hat als sonst, dass von dem gewohnten 4-4-2 abgewichen wurde. Nämlich mit Kubiatski und Peterson auf den Flügeln, Hennings in der Mitte. Und ja, dann fand ich es ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, auseinanderzuschlüsseln, wo jetzt die Positionierung von Piotrowski und Sobotka jeweils war. Also so Bocek war ja schon irgendwie so eine Art Sechser, der normale Anker-Sechser, Sobotka so ein bisschen davor und Piotrowski gegen den Ball war ja dann oft sogar der zweite Spieler und sonst halt immer so wechselnd so zwischen so einer Zehner- und Achterrolle. Oder wie hast du das gesehen, Moritz?
Nee, ganz genau so. Also Ich hatte ja so ein bisschen am Anfang gedacht, es wird ein 4-1-1-1-3. Aber ich meine, die haben sich ja. Aber vielleicht ja. War es auch ein.
Vielleicht war es das auch.
Ja, ja.
Es war eigentlich ein 4-1-1-1-3.
Ja, das ist ein besonderer Kniff.
Die Frage ist halt, wer da noch abkippt.
Ja, Piotrowski.
Ja, aber, ja, genau, dann wird aber asymmetrisch abgekippt auf die Seiten jemals.
Ja, was mich auf jeden Fall sehr, sehr stark interessiert hätte, ist, ob Uwe Rösler diese Aufstellung auch gewählt hätte, wenn er auf Kenan Karaman hätte zurückgreifen können. Und oder vielleicht auch auf Felix Klaus direkt für den Flügel, aber auf jeden Fall, ja, war das jetzt, glaube ich, so ein bisschen aus der Not geboren. Und ja, und vor allen Dingen deswegen, weil Kenan Karaman eben nicht zur Verfügung stand, nachdem, glaube ich, ursprünglich mit dem türkischen Verband vereinbart worden war, dass er erst nach dem Spiel hätte nachreisen können, wurde das Ganze dann nochmal zurückgerufen und letztendlich ist er dann schon am Sonntag zur Nationalmannschaft geflogen, was ja so ein bisschen, glaube ich, auch ja, Bände darüber spricht, wo im Augenblick der Fokus von Kenan Karaman ist, aber auch vielleicht so ein bisschen, ja, ich hätte mir vorstellen können, dass wenn die Fortuna noch zu 100% vom Aufstieg überzeugt worden wäre, gewesen wäre, wenn man, sagen wir mal, zum Beispiel auf Platz 2 gestanden hätte, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das so passiert wäre. Oder was denkst du, Tim?
Nö, da wird man möglicherweise energischer aufgetreten gegenüber dem türkischen Fußballverband, aber ihn jetzt fahren zu lassen, war, also, war in Ordnung, fand ich. Ich habe ja überhaupt gar keine Ahnung, inwiefern da Fortuna überhaupt eine Handhabe hat, am Ende zu sagen, nö. Also das ist, für mich ist es schwierig zu bewerten, solange ich nicht weiß, was für eine rechtliche Grundlage und was für Abmachungen dort getroffen wurden, weil es ja anscheinend so eine Abmachung gab, irgendwann mal geschlossen in der Winterpause, habe ich mal gelesen. Dass er auf jeden Fall abgestellt wird, keine Ahnung. Unabhängig davon glaube ich auch, dass nicht nur der Fokus von Fortuna nicht mehr auf Kenan Karaman unglaublich doll einzubauen liegt, weil man den nächstes Jahr wahrscheinlich eh nicht mehr in Düsseldorf sieht und man jetzt ja.
Ja, ich glaube für Rose
bin ich gespannt. Bin ich sehr gespannt, ob er jetzt Stammspieler sein wird oder ob man da schon in die Richtung plant. Wie sieht denn unser Spiel eigentlich ohne Kenan Karaman aus?
Wäre ja ein guter
Und das haben Anlass. Wir jetzt gesehen. Ja, anders. Ja.
Wäre ein guter Anlass, einfach.
Naja, so ein gewisses Geschmäckle bleibt aber natürlich trotzdem, die ganze Sache. Ne? Also der spielt halt bei der Fortuna, Fortuna zahlt sein Gehalt. Und dann, das ist natürlich auch nicht eine Sache, ich finde, da muss man den Spieler vielleicht gar nicht mehr so stark reinnehmen. Aber diese ganze Regelung ist halt bescheuert. Wobei Uwe Rösler in der Pressekonferenz es ja auch gut auf den Punkt gebracht hat. Mhm. Alle Zweitligisten haben einem TV-Vertrag zugestimmt, der Montagabend Spiele vorsieht, auch bei Abstellungsperioden. Ja. Ich finde, das hat er ziemlich offen. Also, das ist ein
sehr
wichtiges Ding. Und dann kann man halt sich nicht ständig darüber beschweren, dass das dann halt passiert, dass Spieler berufen werden zur Nationalmannschaft. Und inwiefern da die Fortuna eine Handhabe hat, weiß ich nicht. Die ganzen Dickschiffe, FC Bayern und Dortmund, die versuchen das dann ja immer und kokettieren damit, dass sie nicht abstellen. Ich weiß nicht, was da die Konsequenzen für die Fortuna wären, aber es ist jetzt vielleicht auch müßig, sich darüber zu unterhalten. Er war nicht da. Und es hat auch offensiv zumindest ganz gut ausgesehen. Bis jeweils immer zum Abschluss.
Ja. Ja, es ging ja auch wirklich schon relativ früh los, eigentlich direkt im Anschluss an diese Verletzung vom Bochumer Torwart. Ich weiß gar nicht, ob ihr da mittlerweile was gesehen habt, ob der sich da jetzt wirklich schwerer verletzt hat. Also es sah schon irgendwie komisch aus. Der hat ja wirklich dann auch das ganze Spiel da total gekämpft und als dann in der 90. der Schlusspfiff kam, ist bei dem ja wirklich die ganze Spannung abgefallen und der konnte ja wirklich fast gar nicht mehr aufstehen. Was ihn aber dann nicht davon abgehalten hat, dann direkt eine halbe Minute danach die erste von vielen guten Chancen, nämlich den Kopfball von Kubiatski da aus der Ecke zu fischen und dann ja auch sonst in der ganzen ersten Halbzeit absolut auf dem Posten zu sein.
Ich möchte kurz was zu dem nach dem Abpfiff da auf dem Boden liegen. Irgendwie hat er auch, glaube ich, habe ich nur überflogen einen Artikel heute um seinen Opa getrauert, der verstorben ist. Also das war dann nicht mehr die Schmerzen aus dem Spiel, sondern er hat diesen Sieg und sich da durchzukämpfen mit den Schmerzen am Anfang, da seinem Opa auch gewidmet, der verstorben ist. Also das hatte nichts mehr damit zu tun, dass die Verletzung, die erst ein bisschen schlimmer aussah, jetzt wieder aufgebrochen ist, nachdem das Spiel vorbei war.
Okay. Ja, das ist vielleicht irgendwie auch ein Erklärungsansatz dazu, wie er sich dann irgendwie auch in diesem Spiel so ein bisschen in so einen Rausch gespielt hat, ne? Also, war ja schon auch teilweise beeindruckend, auch wenn man ja sagen muss, nur kurz nach diesem Kubiatski-Kopfball wird ja wieder relativ gut irgendwie über die rechte Seite vorbereitet. Es kommt dann halt der lange Ball auf den linken Flügel auf Peterson, dessen Schuss dann abgefälscht wird und an den Pfosten geht. Ich meine, da hätte dann, glaube ich, auch hier Riemann im Bochumer Tor nichts mehr gesehen irgendwie von diesem Ball. Und ja, leider wird dann eben auch der Schuss von Kuba halt geblockt danach. Und ja, ist einfach schon sehr, sehr ärgerlich, dass man da halt die Bälle nicht gemacht hat, weil relativ kurz danach fällt dann ja schon das 0-1.
Also ich sag mal, dieser abgefälschte Schuss, der ja das dickste Ding von den dreien war, weil er ja dann durch den Pfosten nur quasi abgewehrt wurde, da möchte ich auch mal sehen, wo dieser Schuss hingeht, wenn er nicht abgefälscht wird. Aber trotzdem war es wirklich schön zu sehen, dass Piotrowski da die Bälle ganz gut, also der hat ja immer den ersten Pass zu dem weiteren Angriff dann gespielt, verteilt hat und danach habe ich nicht mehr viel von ihm gesehen, aber war eine hoffnungsvoller Auftakt von Piotrowski, der mich in dieser Saison eigentlich bisher noch in keinem Spiel überzeugt hatte. So, ja.
Nee, überhaupt nicht. Also ich finde auch, dass wir ganz klar gestern das beste Spiel von Kuba gesehen haben. Ja. Und der hat mich gestern auch immer mal wieder so ein bisschen an diese Fink-Rolle erinnert. Also so ein bisschen so eine Art Zehner, obwohl das eigentlich eine ganz fremde Position irgendwie für ihn ist und eigentlich ja auch gar nicht seinen Fähigkeiten so richtig entgegenkommt. Aber dann doch irgendwie immer jemand, der halt auf jeden Fall eine unglaubliche Präsenz hat, natürlich eine Kopfballstärke, den man auch immer mal wieder mit einem langen Ball halt suchen kann, der dann halt mit dem Kopf weiter nach vorne leitet, der aber auch immer mal wieder einen Ball ganz gut hin abschirmen kann, so an der Mittellinie und dann halt den Ball mal kurz prallen lässt, also das, was eigentlich sonst oft Stürmer machen, nur halt quasi eine Position dahinter. Und wenn er dann mal irgendwie auch die Ruhe hat und sich genau das Spielfeld ausgucken kann, dann spielt er halt auch mal den guten Pass so, ne? Also was halt, wo er halt irgendwie immer so ein bisschen Probleme hat, ist, wenn er halt schnell mit Tempo Entscheidungen treffen muss. Aber das hat ja gestern und ja, vor allen Dingen halt in den ersten 30 Minuten ja eigentlich richtig, richtig gut funktioniert.
Ja gut, das ist aber leider halt Teil der Aufgabe, die er da hatte. Also mit Ruhe kann ich auch gute Pässe spielen, aber wenn du Druck hast und ja, das ist jetzt hart ausgedrückt, ne? Aber ich fand halt auch, er hat halt gute Ansätze gezeigt, ist viel gelaufen, war auch in den Räumen, in denen er sein musste. Aber dann hast du, wie du gesagt hast, Lou, auch gesehen, was eine Limitierung ist. Ne? Er hat dann halt schon Bälle verloren, die man nicht hätte verlieren müssen. Er hat gar nicht so viele Fehlpässe gespielt, das war eigentlich ganz gut. Aber den Punch, also man hat einfach gesehen, was er nicht kann. So, und dass er eben ein technisch limitierter Spieler ist. Ja. So, das ist aber okay, sonst würde er nicht bei der Fortuna Düsseldorf spielen, könnte man jetzt argumentieren. Wobei man sagen kann, es gibt durchaus auch noch ein bisschen Luft nach oben, selbst bei Fortuna Düsseldorf.
Ja, ich meine, wenn man sich dann auf der anderen Seite anguckt, dass Bochum so einen Robert Jule hat auf der ähnlichen Position. Ne? Also das ist, ja, also ich glaube schon, dass es auch bei Fortuna Düsseldorf möglich wäre, einen Spieler zu bekommen, der da auf jeden Fall auf der Position, die auch technisch irgendwie mehr anbieten kann. Aber gut, das ist halt einfach im Augenblick nicht so. Und man hat das ja eigentlich dann trotzdem auch ganz gut kaschieren können. Also es ging ja auf jeden Fall dann auch weiter. Selbst nachdem halt das 0-1 gefallen ist. Und man lief halt weiter an.
Aber das willst du jetzt nicht sprechen, oder? Doch.
Wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen, bevor wir uns dann hier die weiteren vergebenen Chancen noch anschauen wollen. Müssen wir dann ja auch nochmal kurz über das 0-1 sprechen. Und ja, wie das halt eigentlich entstehen kann. Also ich habe da jetzt auch schon verschiedene Ansätze zu gelesen und gehört, wie man da die Schuld in die Schuhe schieben möchte. Ich weiß nicht, ob ihr da halt einen bestimmten Kandidaten habt, aber man muss ja auch einfach mal herausheben, was für ein unfassbar schneller Spieler halt dieser Gerrit Holtmann da auf dem linken Flügel ist. Ne? Also ich meine, klar, das wird natürlich auch der Fortuna bewusst gewesen sein. Das wird man vor dem Spiel alles besprochen haben. Und das ist natürlich auch ein bisschen ungeschickt, wie sich da Zimmermann vorher mit dieser cleveren Bewegung von Holtmann, der halt erst entgegengeht und dann voll zur Linie durchstartet, dass er da kurz mitgeht und dann ist das Laufduell halt eigentlich schon verloren, als dann der lange Ball kommt. Und dann kann man es natürlich immer noch verteidigen, aber es ist natürlich letztendlich diese unfassbare Geschwindigkeit, die ja halt dieses Tor möglich macht.
Ja, und es ist wirklich fantastisch, wie der das antizipiert, dass der Ball da lang kommt und einfach schon bevor der Spieler, ich weiß nicht wer, davor von Bochum ihn diesen Ball dann auflegt auf Holtmann, aber schon bevor der den Ball annimmt, hat er eigentlich genau gecheckt, wo der langlaufen muss. Und Zimbo checkt's auch und ist aber halt einfach nicht so schnell.
Moritz, weißt du, was das ist? Das kennt man nicht unbedingt, wenn man viele Fortuna-Spiele guckt. Das sind eintrainierte Automatismen. Wenn du dir das mal eigentlich normal angucken, so sieht das aus. Ja. Also ich glaube, also was Holtmann da macht, das sieht schon genau durchplant aus, wie du das sagst, lässt sich da ein bisschen, ne, geht erst zurück und dann geht er in den Raum rein und das haben diese Pässe spielen die ja die ganze Zeit eigentlich dann hinter die Kette und er macht das mit seiner Geschwindigkeit stark. Und dann ist ja die Diskussion, wer macht dann den Fehler, den Folgefehler, nachdem Zimmermann quasi sich da ja einfach nicht mitgehen kann im Tempo, ist es Hoffmann oder dann so? Und ich denke mir halt, ja, vielleicht ist die Wahrheit einfach auch in der Mitte. Ich würde da jetzt keinen von den beiden völlig von Schuld freisprechen. Die pennen halt vielleicht beide und das ist halt vielleicht das Ding, dass nicht nur Zimmermann, sondern die beiden Innenverteidiger nicht damit gerechnet haben, dass sowas passiert. Das ist vielleicht der Fehler, weil das ist jetzt nicht ein Geheimnis, dass Bochum so spielt.
Ja, das hat ja tatsächlich auch Uwe Rösler in der Pressekonferenz vor dem Spiel schon angedeutet, dass er das genau weiß. Er hat dann nochmal den Pressevertretern da so ein bisschen Nachhilfeunterricht erteilt, dass man ja nicht so denken würde, dass Bochum die Mannschaft ist, die meisten langen Bälle spielt, aber sie hätten sich das nochmal genau angeguckt. Und das ist ja jetzt so ein langer Ball, der übrigens von Danilo Soares kommt.
Ah ja.
Der hat auch ein gutes Spiel gemacht, fand ich. Mhm. Genau, und da war dann wahrscheinlich nicht genug Druck, auch kann man jetzt nicht so genau sehen in dem Zusammenschnitt und ich habe es auch in den Wiederholungen nicht so oft gesehen, aber dann muss tatsächlich auch auf diesen Spieler, der dann diesen genialen Pass spielt, wahrscheinlich nicht genug Druck gewesen sein und das ist ein Teil des Ganzen. Aber natürlich Automatismen ist das Stichwort, was Jan genannt hat. Da hat man an dem Abend wirklich eine Lehrstunde gesehen, was Fortuna halt nicht hat und wo man hinkommen muss, dass man auch solche Automatismen hat, dass man eine eingespielte Mannschaft hat, wo der eine weiß, was der andere tut.
Und dann, da muss man jetzt aber auch einfach sagen, Bochum spielt schon seit ein paar Jahren ungefähr in der Formation und kann sich stetig steigern quasi, oder? Also das ist schon auch ein Unterschied.
Ja, aber ich finde, was Tim gesagt hat, der Pass, der auf Holtmann kommt, dass da eventuell zu wenig Druck drauf ist, das ist ja auch kein Zufall, weil diese Positionen in diesen Räumen, wo ja eigentlich dann hätten sowohl Kovnatski als auch Pettersson stärker Präsenz haben zeigen müssen, die hat die Fortuna sehr offen gelassen, das ganze Spiel über, weil man eben diese sehr offensive Ausrichtung hatte. Also ich glaube, das Risiko ist man einfach eingegangen, weil man gesagt hat, okay, wir wollen halt, wenn wir den Ball erobert haben, wenn wir den Ball kriegen von Bochum, Anspielstationen vorne haben. Es war schon sehr auffällig, wie wenig die Außenspieler jeweils auch zurück nach hinten gearbeitet haben.
Ja.
Und ja, da ist natürlich klar, dass du dann in solcher Situation nicht diesen Druck ausüben kannst.
Aber das, genau, das Problem ist dann, finde ich, eben woanders. Das habe ich mir nach dem zweiten Tor dann auch irgendwie aufgeschrieben, es funktioniert alles gut, so, also so nach Plan, matchplanmäßig, aber diese Abwehr ist halt momentan nicht risikoresistent quasi. Also es geht halt schief, ne? Weil dann einfach, wenn du so spielst, dann musst du halt darauf bauen, ja gut, du kannst dann auch darauf bauen, dass du halt 4 Buden machst und dann halt 2 kassierst. Ja, aber es passieren dann halt, das sind natürlich auch, also das, die beiden ersten Tore sind natürlich einfach auch extrem gut gespielt von Bochum und dann ist natürlich auch klar, dass du dir mal einen fängst, ist ja auch okay irgendwie. Aber dann musst du halt vorne die Dinger machen, aber dann.
Ja, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich konnte danach irgendwie lesen, wie überlegen die Fortuna gewesen sei. Und ich finde halt, selbst wenn es, wie du sagst, Moritz, selbst wenn es gut gelaufen wäre für die Fortuna, hätte die Fortuna wahrscheinlich idealerweise mit einem Torunterschied gewonnen.
Ja, genau. 3-2 oder 4-2.
Genau, 3-2. Also an dieses, genau, 3-2, das Ergebnis hätte ich auch gedacht. Du kriegst halt dann die Buden rein, weil du halt das in Kauf nimmst, dass eine Mannschaft wie Bochum die Tore halt dann macht. Vielleicht hast du auch ein bisschen Glück und die machen eins davon nicht. Aber das war jetzt kein Spiel, wo die Fortuna einfach 3-0 gewinnt, sondern einfach.
Nee.
Genau, und dann, wenn es blöd ein bisschen nicht ideal läuft, geht es halt unentschieden aus. Und wenn es ein bisschen blöd läuft, verlierst du es knapp. Wenn es richtig scheiße läuft, verlierst du halt 3-0.
Mhm. Aber ich glaube, das genau war ja die Herangehensweise. Also ich sag mal, wo du gesagt hast, da ist nicht genug Druck auf den passspielenden Soares beim 1-0. Das war wahrscheinlich Teil des Plans, weil man offensiv spielen wollte. Und da war ja auch genau der Plan, das so ein 3-2 halt irgendwie hinzukriegen. Und dass das vielleicht die einzige Chance ist, die da gesehen wird, gegen den VfL Bochum momentan dieses Spiel zu gewinnen, oder dass Rösler auch gesagt hat, mit dieser offensiven Herangehensweise unterstreichen wir nochmal, dass das hier unsere letzte Chance ist. Und vielleicht auch, ich sehe bessere Karten bei uns, wenn wir es so angehen, als wenn wir auf dem 1-0 spielen. Und ich glaube, das stimmt auch.
Ja, also ich fand's auch zu Recht. Also ich meine,
ja, genau. Dann
kannst du halt auch sagen, wir haben halt vorne noch die individuelle Klasse drin. Wir haben einen Kownacki, der stark ist, einen Hennings, der stark ist. Karaman spielt nicht, aber so die halt starke ab. Und du bringst die ganze Zeit in Abschlusssituationen. Da kannst du ja auch im Prinzip dann viel mehr als Trainer nicht machen. Also wenn du dann hinterher sagst, nee, hätten wir mal lieber auf das 4-4-2 und geguckt, dass wir hinten sicher stehen, kannst du ja auch nicht viel verkaufen dann.
Ja, und das ist halt auch das Spielermaterial. Also ein Pettersson, das hast du ja gesehen, wie du ihn einsetzen kannst. Der hat offensiv, klar, er macht das Tor dann nicht, aber er hat halt für Wirbel gesorgt. Ja. Defensiv ist er auch in einem anderen System nicht zu gebrauchen, so fies ausgedrückt.
Ja.
Und dann sagst du halt, okay, wir wissen halt, was er kann, und also er hat ja auch schon defensive Arbeit gemacht, so ist es nicht, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die gar nichts gemacht
haben. Er hat gegen Bochum mal ganz schnell defensive Arbeit eingestellt, nachdem er
schlechte ist, Erinnerungen an defensive
Arbeit gegen Bochum. Deshalb sollte er wahrscheinlich nicht nach hinten mitarbeiten gegen Bochum.
Ja, aber ich finde, es ist einfach, das ist ja auch der Grund, wie wir halt sagen, das Spiel war eigentlich gut, es gibt nichts zu meckern an diesem Spiel selber, obwohl man 3-0 verloren hat. Ist das schon sehr eigenwillig. Und das liegt aber genau daran, weil man gedacht hat, okay, das ist dieses Endspiel, oder wie man es auch immer nennen möchte. Uwe Rösler möchte es ja nicht Endspiel nennen, weil es ja noch Spiele noch gibt danach. Aber
es ist fantastisch.
Ja, hat er sich in seinem Pflegetag, den er hatte, hat er in der Pressekonferenz in der vor dem Spiel, hat er häufig vom Pflegetag gesprochen.
Was ist das? Hast du das verstanden?
Ja, ich glaube, das sind keine intensiven Einheiten, sondern die Spieler kommen halt rein und lassen ihre Wehwehchen bearbeiten und machen halt so kleinere Einheiten.
Okay,
aber es ist jetzt nicht, wo halt trainiert wird. Das wurde dann, darauf kam er dann ja, danach kamen ja die intensiven Einheiten in der Woche, um sich auf das Spiel vorzubereiten. Also es ist eigentlich, glaube ich, so eine Art freier Tag, wo man halt trotzdem, wo einige Spieler, die vielleicht nicht regelmäßig spielen, halt präsent sind am Trainingsplatz. Aber ist egal. Aber ja, dann kriegst du es halt so. Und es ging ja auch weiter, die machen ja weiter ihre Chancen. Es steht 1-0 und es geht halt weiter wie vorher. Ne? Auch das muss man ja sagen, die Mannschaft hat sich zu keinem Zeitpunkt irgendwie gehen lassen.
Ja, bevor wir jetzt weiter auf die Chancen gehen, noch muss ich dann doch nochmal zum 1-0 kurz nachhaken und das allererste Mal euch fragen, kann Kastenmeier das Tor verhindern?
Ich hatte das 1-0.
Ja.
Da finde ich schwierig. Das ist ja so, naja, der Pass, ich glaube eher nein, weil der Pass so ein bisschen vom Tor wegkommt.
Trotzdem ist es halt genau der Pass, der, wo klar ist, was der passieren wird. Ne? Also so richtig, richtig gut steht er da halt irgendwie nicht. Und ja, ich meine, ja, es wissen alle, was halt da passiert, ne? So die Flanke, so, ich glaube schon, dass man das halt ein Torwart, der halt komplett präsent ist und der halt sich seiner Strafraumbeherrschung halt komplett sicher ist,
raussegelt,
da vielleicht ein bisschen mehr antizipieren kann.
Ja, in dem Moment, in dem der Pass gespielt wird, auf den Holtmann raus, ist er einfach an der Strafraumgrenze, ne?
Ja, Kastenmeier. Ja, und, so. Du könntest den halt einfach auch schon ab, also du könntest halt auch diesen Pass schon ablaufen vielleicht, ne? Also gerade ein Kastenmeier.
Also,
Also,
dass er sich da zurückzieht, ist schon vollkommen richtig. Die Frage ist, ihn trifft da auf jeden Fall, würde ich sagen, keine Schuld. Natürlich, an einem Sahnetag kann er da was machen, aber also ich würde ihm da keine Schuld geben.
Die werden ja auch immer rarer.
Ja. Gut, wir vertagen die Diskussion oder verschieben sie auch für in 2 Minuten.
Wo bleibt die Sahne lahm?
Und wer möchte denn weitermachen und auf die nächsten vergebenen Chancen gucken?
Wollen wir das?
Ja.
Ja, so aus Chronistenpflicht kann man ja vielleicht dann doch nochmal, bevor man jetzt zu der Peterson-Chance kommt, auch sagen, dass Fortuna ja auf jeden Fall auch davor nochmal Möglichkeiten hatte. Ja, auch immer wieder halt über Peterson halt beteiligt, genau. Ja. Es gab dann auch diese Chance, die dann letztendlich wegen Abseits abgeführt wurde. Ich bin mir nicht sicher, ob es Piotrowski oder Hennings ist, der da halt schießt.
Das muss die man haben ja jetzt auch irgendwie sagen,
alle dieselbe Frisur. Und
sehr also
genau wie Kubniacki und wie Sobotka auch. Da sind einfach jetzt 4, die komplett dieselbe Frisur haben. Peterson ja eigentlich auch. Also sind eigentlich fast die gesamten Offensivspieler vorne, haben komplett dieselbe ratzekahle Frisur. Da fand ich echt manchmal schwierig, das auseinanderzuhalten. Weil bereitet da ja auch Peterson schön vor, legt dann zurück und dann gibt es halt diesen Schuss, wo dann letztendlich wer blockt den dann ab? Also irgendjemand steht dann halt quasi im Abseits und blockt den Schuss.
Hennings. Okay. Ja. Ich glaube, Hennings war im Abseits.
Ist auch nicht so wichtig, es kommen noch viele weitere größere Chancen vielleicht sogar und ja, da muss man dann vor allem in der 35. Minute natürlich die Chance von Peterson nennen, als durch extrem gutes Pressing der Fortuna ein Ballgewinn ausgelöst wird. Hennings leitet auf Koba, der dann Peterson extrem gut einsetzen kann und den muss er einfach machen. Und letztendlich, natürlich ist es halt stark gehalten, aber das Problem ist halt der erste Kontakt, oder was denkst du, Jan, woran hat es da gelegen?
Ja, er verarbeitet ihn einfach schlecht. Also bis dahin war es richtig schöner Pass von Kovnatski, genau das richtige Tempo. Und dann musst du ihn halt einfach besser annehmen und dann reinsetzen. So ist es halt. Machst du nix. Aber wie es diesem Spiel halt passte, man dachte, okay, komm, irgendwann musst du dieses scheiß 1-1 fallen, fällt ja das 2-0 danach direkt. Mhm. Recht schlecht hinten rausgespielt und dann wie Bochum das macht.
Das ist schon krass.
Boah.
Ja, also Jule, der Pass ist natürlich großartig und da im Fallen da den Ball noch vorbeizulegen, da habe ich mir gedacht, keine Ahnung, wenn Bochum jetzt in der Situation wäre, in der Fortuna momentan ist, dann wäre der Ball wahrscheinlich nicht reingegangen und der von Peterson reingegangen. Also ich meine, dass er da im Fallen den Ball noch trifft, der Holtmann. Aber die Vorarbeit ist natürlich Sahne. Also dieser Pass von Jules, das ist genau das, was Lou am Anfang angesprochen hatte. Sowas sehen wir wahrscheinlich dann von Piotrowski, der an der Stelle bei uns im System zumindest nominell aufgestellt ist. Keine Ahnung, wie sich das immer verschoben hat, aber eher nicht.
Man muss da aber nochmal sagen, zur Verteidigung der Kaderplanung mit der Fortuna, so ein Spieler wie Jewel haben von den 18 Zweitligisten 17 andere auch nicht oder 16 andere außer die Fortuna. Also das ist so ein starker, offensiver Mittelfeldspieler. Schon ist, ganz nett.
Ist richtig, aber zumindest wenn man sich anguckt, weiß ich nicht, welchen Wert der Kader der Fortuna im Vergleich zu vielen anderen Vereinen hat, könnte man zumindest halt in einer ähnlichen Liga mitspielen, um ähnliche Leute mitbieten. Ne? Also das, man könnte sich zumindest mal die Chancen erschaffen, mal um ja zu versuchen, solche Leute zu holen. Und wo wir jetzt gerade genau das Thema besprechen, der Torschütze Gerrit Holtmann übrigens ist ein Spieler, den habe ich in den letzten Jahren immer mal wieder gelesen, dass der auch von Fans zum Beispiel in Foren gefordert wurde und so weiter, weil das ein Spieler ist, der auch immer mal wieder, ja, der war jetzt, glaube ich, vorletztes Jahr war der bei letztes Jahr war der bei Paderborn, den hätte man da, glaube ich, auf jeden Fall bekommen können. Der ist jetzt erst Ende August ablösefrei zu Bochum gewechselt, in diesem Sommer. Also das ist auf jeden Fall ein Spieler, den hätte die Fortuna auch bekommen können. Und das war immer schon jemand, wo gesagt wurde, der ist halt unfassbar schnell. So. Und ich glaube, ja, der wechselt dann halt ablösefrei zu Bochum. Und Fortuna gibt halt, ich weiß nicht, für wie viele Spieler halt irgendwelche Beträge aus ab einer halben Million aufwärts mit Ablösesumme und so weiter. Das sind einfach die Unterschiede. So, genau das sind die Unterschiede. Klar, Bochum hat da mit einem Robert-Julien-Spieler, den die Fortuna wahrscheinlich nicht hätte bekommen können oder auch einen ähnlichen Spieler. Aber halt so das Drumherum, da hat man halt, glaube ich, schon sehr, sehr viele Fehler halt gemacht, jetzt gerade auch im letzten Sommer. Aber gut, darüber werden wir, wie angekündigt, in der nächsten Woche sprechen. Und ich muss dann jetzt wieder mal die Frage stellen, wie viel Schuld trägt am 2:0 Florian Kastenmeier? Weil bei dem Tor würde ich ihn auf jeden Fall nicht von Schuld freisprechen, weil in meinen Augen muss er da rauskommen. So Holtmann verarbeitet den Ball
nicht so
dafür,
gut,
dass er, dafür, dass er so schwierig ist, relativ gut. Aber es ist halt klar, dass er den halt erstmal unter extremem Druck halt und mit Tempo halt verarbeiten muss. Wenn Kastenmeier da halt einfach rauskommt und nicht im 5-Meter-Raum stehen bleibt, so, dann ist es noch so viel schwieriger, diesen Ball reinzumachen. Ich finde da, ja, da kann man ihn nicht freisprechen.
Ja, ich bei dir.
Ja, ich will da auch jetzt keine Gegenrede halten. Über den Torwart werden wir nächste Woche auch sprechen. Schalten Sie ein. Und werden wir vielleicht auch noch später nochmal beim 3:0 sprechen. Da ist es, glaube ich, relativ eindeutig, was schiefgegangen ist.
Ja, da bin wie ich war eure... auch schon sehr gespannt auf die Takes, die wir dazu haben. Aber worauf ich wirklich gespannt bin, ist, hättet ihr zur Pause irgendwelche Änderungen vorgenommen? Tim?
Ehrlich gesagt, ich war zur Pause fertig mit dem Spiel. Ich war durch. War enttäuscht. Ich als Trainer, keine Ahnung. Ich glaube, ich hätte nichts geändert, weil die haben sich ja massig Chancen herausgespielt und denen auf jeden Fall alle nochmal 10 Minuten gegeben.
Ja, was ist das, was Uwe Rösler oder wer auch immer da die Rede hält in der Kabine, den Spielern sagt in der Kabine? Der sagt denen doch, Leute, ihr macht sehr viel richtig. Wir haben das Tor nur leider nicht gemacht. Das müssen wir jetzt in der zweiten Halbzeit ändern. Wir müssen das Tor einfach machen. Und dann wechselst du natürlich nicht, weil du dann, wenn du wechselst, deine Rede vorher völlig unterwanderst.
Untergräbst.
Ja, wenn du halt was anderes machst. Also, ich hätte auch nicht. Also das hätte ich gesagt, das hat sich die Mannschaft wahrscheinlich auch gedacht. Da wechselt man nicht. Und auch hier, ich habe es eben schon mal gesagt, die Mannschaft hat sich nicht hängen lassen, die ist rausgekommen. Und man hat gesehen, die will. Ja, die will das 2-1 machen. Ist weiter draufgegangen.
Ja,
hat aber halt nach wie vor die Abwehrprobleme nicht in den Griff bekommen. Also Bochum hatte immer die Gelegenheit, auch noch das 3-0 zu machen. Aber es ist vielleicht einfach das Spiel, das die Fortuna da wollte. Und wow. So viele Notizen habe ich mir auch nicht mehr gemacht.
Ich habe 3.
Okay, da habe ich ein bisschen mehr.
Simbo mit einem Sandhausen-Abschluss in der 51.
Ja, richtig.
Vergibt 3 in der 52. Und dann, vielleicht sollte ich es nicht mal, was jetzt vorgreift auf die Frage, die Lou ja dann sicherlich noch stellen möchte. Deswegen werde ich da erstmal zurück mich halten bei meiner dritten Aufzeichnung.
Ich meine, was das Spiel so unterhaltsam gemacht hat, ist ja, dass Bochum, zumindest was das Abwehrverhalten anging, die Fortuna so ein bisschen gespiegelt hat. Ne? Also das ging immer relativ gut und schnell, was die Fortuna sich da vorgenommen hat. Es sah halt irgendwie klar aus, was die gemacht haben. Seitenverlagerung, wo man dachte, ja, das war jetzt auch genau das Richtige. Ein relativ schnelles, einfaches Spiel nach vorne. Die hatten ja gar nicht so viel Ballbesitz, die Fortuna, dafür, dass sie halt irgendwie 19 Torschüsse hatten und irgendwie 4-5 Tore hätten machen müssen. So, ich vermute, es war wie gegen Sandhausen, das Spiel habe ich ja nicht gesehen, aber so hattet ihr es ja auch schon beschrieben, dass man eben ohne viel Zinnober nach vorne kommt.
Ja.
Das liegt natürlich daran, dass das Bochum da auch ein bisschen luftig hintenrum war. Hat trotzdem gereicht, wie man weiß. Aber das hätte halt ein richtig, richtig schönes Spiel werden können. Ich glaube, es war für den berühmt-berüchtigten neutralen Zuschauer, unabhängig davon, dass er halt Tusche mal wieder zuhören musste und seinen besten Kumpel, wäre es jetzt, glaube ich, richtig, richtig geiles Spiel sein können. Ja. War halt, glaube ich, nur unterhaltsam und dann halt relativ einseitig.
Ja, nice. Ja, so, das hätte auch ein 4-3 für Fortuna werden können. So.
Ja, es hätte wirklich schon ein total interessantes Spiel sein können, ne? Aber dafür hätte man halt einfach vor dem Tor eine größere Brutalität zeigen müssen und halt mit einer brutaleren Effektivität dann halt irgendwie auch die Dinger machen müssen.
Brutal also, hart.
Mir ist es dann gestern nochmal aufgefallen, dass jetzt nicht nur Tusche halt wirklich in jeden Satz einen brutal steckt, sondern halt jetzt auch sein Kollege angefangen hat, das ständig zu benutzen. Sehr schwer zu ertragen.
Brutal ist auf jeden Fall oder auch ein bisschen das Wort der Stunde im Fußball generell, oder?
Ja, vielleicht. Aber ja, so eine Scheibe davon abschneiden können, hätte sich auf jeden Fall Ruven Hennings. Mit einer brutalen Effektivität ist es ja gerade bei ihm nicht so weit her. Also ich glaube, das eine Ding, was er da mit dem Außenriss so nach, weiß ich nicht, 55, 60 Minuten da über den Kasten jagt, den macht er doch eigentlich mit verbundenen Augen. Also es gab ja sogar schon diesen Kaukopfball in der ersten Halbzeit, den macht er, glaube ich, eigentlich normalerweise auch.
Ja.
Aber dieses Ding, also sorry, den muss er einfach machen und das zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen so ein bisschen exemplarisch, dass einfach, ja, gerade einfach in dieser Mannschaft jeder irgendwie mit sich selber zu tun hat, ne, so, und bei Bochum ist es halt genau das Gegenteil, so, ne, da klappt halt irgendwie alles, da ballert halt jeder die eine Chance, die er bekommt, mit voller Überzeugung halt rein, da sitzt halt irgendwie alles und bei Fortuna, selbst wenn es dann halt irgendwie mal klappt, so, dann versagen halt da am Ende halt die Nerven und dann kannst du dich halt auch nicht beschweren, dass du dann letztendlich dann da so rausgehst aus diesem Spiel.
Sind es die Nerven tatsächlich? Bei einigen schon, bei Ruven Hennings weiß ich das gar nicht. Ich glaube, das war einfach Pech und ein bisschen
Nerven, glaube ich nicht.
Was häuft sich doch mittlerweile.
Halt, ich glaube eher, das ist halt so dieses Ding, wie wir kennen das ja auch alle so ein bisschen im Leben. Ne? Wenn es irgendwie so insgesamt nicht so gut läuft, dann hat man einfach nicht volle 100% Kapazität für, halt auch selbst so bei ganz kleinen Sachen, dann vergisst man, weiß ich nicht, wo man den Hausschlüssel hingelegt hat oder keine Ahnung, was auch immer. Und es gibt eben auch so Phasen im Leben, da klappt halt irgendwie alles und da muss man halt gar nicht so groß über Sachen nachdenken und da läuft es einfach.
Rufen wir den Torschlüssel also nicht
esoterisch werden und anfangen über Energien und sowas zu reden, aber so grob in diese Richtung geht das halt, glaube ich, schon. Also genauso wie du dich ja auch häufiger verletzt, wenn es schlecht läuft. Also bei
wenn
Mannschaften,
die Körperspannung die nicht zu 100% hast. Und so,
ja, das sind dann irgendwelche Nuancen, wo du halt irgendwie nicht komplett klar in deiner Execution halt irgendwie bist. So, und das reicht dann halt aus.
Ich glaube, da gibt es einen alten Fortuna-Spieler, der könnte da helfen. Was solche Sachen.
Oh Gott.
Der hat dann einen Smoothie entwickelt, der heißt dann Power Up oder so. Nee, ich glaube, so heißen die wahrscheinlich gar nicht.
Wollen wir das Thema jetzt wirklich ansprechen?
Nein, machen wir nicht.
Aber da müssen wir doch auch bitte kurz drüber sprechen.
Ja, also kurz gefasst, Uwe Rösler würde sagen, der Mannschaft fehlt momentan einfach das Momentum.
Absolut, ja.
Ja, und er dann auch nicht mehr wirklich, selbst auch durch die Wechsel hat er das dann ja auch nicht mehr wirklich ändern können. Der Kuba, der ja in der ersten Halbzeit wirklich noch relativ wichtig war bei den Angriffen nach vorne, war ja dann auch in der zweiten Halbzeit eher blasser. Wurde rausgenommen für Felix Klaus.
Ganz kurz
wie Morales für Bocek kam, ja.
Darf ich ganz kurz noch zu Kuba, sagen, damit das, weil ich nicht wollte, dass das untergeht. Jan hat vorhin gesagt, dass der dann auch relativ viele Fehlpässe und sowas gespielt hat.
Nee, hat er nicht. Er hat nicht so viele Fehlpässe gespielt.
Ah, weil genau. Eigentlich
gut, aber er hat halt den Ball trotzdem verloren im Zweikampf.
Ja, okay, die Zweikämpfe, genau. Gut, das hatte ich dann falsch verstanden, weil die Pässe sind eigentlich bei ihm ganz gut angekommen. So, okay. Ja, in Zweikämpfen natürlich. Gut, weiter, sorry.
Ja, auf jeden Fall gab es dann in der 60. Minute diesen Doppelwechsel und damit danach dann auch dieses Zurückfallen auf die altbekannte, auf das altbekannte 4-4-2 als Sicherheitssystem. Weiß ich nicht, fandet ihr, dass es die richtige Entscheidung war?
Ja, ich weiß nicht so genau. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass teilweise doch auch Kownacki dann hinter Hennings gespielt hat. So.
Ja, ich fand auch, dass Herr Kownacki so ein bisschen Piotrowski nicht ersetzt hat, aber schon stärker reingerutscht.
Bisschen mehr in die Mitte.
Ja, also ich fand das jetzt nicht so eindeutig, altes System. Es war sehr dynamisch. Wie man das von Fortuna kennt. Aber
ich fand es generell sehr dynamisch am ganzen Tag. Also ich habe schon
Ja, wobei das Spiel dann insgesamt ja schon etwas an Dynamik
also verloren hat. Also in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr, ja.
Aufmerksamkeit
hat ordentlich an Dynamik verloren. Ich habe ehrlich gesagt mir dann, wie ihr das ja auch schon angesprochen habt, mir nach diesem Doppelwechsel dann wirklich bis das 3-0 fällt, halt wirklich nur noch den nächsten Doppelwechsel, wo dann Borello und Pripp für Peterson und Sobotka kamen und die Notiz, das Spiel verflacht zunehmend aufgeschrieben. Also so richtig gefesselt hat es mich nicht, aber ich war dann auch nicht mehr so ganz aufmerksam dabei, aber ich glaube, da war ich ja anscheinend nicht der Einzige. Das ging euch auch so, oder?
Der Drops war gelutscht.
Yes. Es gibt noch eine Sache, die man erwähnen kann, bevor wir dann mit dem 3-0 abschließen. Es ist erstaunlich, welche Veränderungen, mit nicht fundamentaler Art, aber wenn man auf die Statistiken guckt, ihr habt es letzte Woche auch schon gesagt, das Spiel von Leonardo Kutris in die reinbringt.
Du hast recht, Entschuldigung, den müssen wir ja.
Also das ist krass, der hat eigentlich quasi, der macht komplett das, was Zimmermann früher gemacht hat. Also Zimmermanns Statistiken sind halt eingebrochen, mehr oder weniger. Der fällt kaum noch auf als irgendwie offensiver Faktor. Also nicht, das ist nicht falsch. Also einfach sowas, was halt Ballkontakte angeht, was Pässe angeht. Das macht jetzt alles Kutris auf der anderen Seite. Ich finde das schon bemerkenswert. Schade, aber es wäre vielleicht ganz gut, wenn man eine Balance finden würde zwischen den beiden.
Weiß ich gar nicht. Also ich habe so das Gefühl, dass das okay, also erstens hast du völlig recht, den mal kurz hervorzuheben. Ich glaube, das ist ein ganz fantastischer Spieler und habe sehr viel Hoffnung dran, wenn man, ich weiß nicht genau, die Vertragssituation klären wir nächste Woche. Aber dadurch, dass da links dann so viel Power ist, kommen doch auch immer mal wieder dann diese Verlagerungen auf Zimmermann zustande.
Der so, dann also, kläglich vergibt.
Ja. Gut, aber Kutris hat auch ein paar Mal kläglich vergeben.
Ja, so ist er nicht.
Also ich glaube, da reihen sich einige ein bei dem.
Deswegen ist das vielleicht gar nicht so, da sind wir beim asymmetrischen Linksverteidiger. vielleicht ist es gar nicht so schlecht, weil vorher war halt nichts von der linken Seite. So, und jetzt.
Ja, aber das ist ja mein Argument ist ja, dass sie das komplette Spiel von rechts jetzt auf links verlagert haben. Und ich würde mir ja wünschen, dass man das vielleicht einfach mal flexibler gestaltet. Aber es ist jetzt auch nichts, wo wir jetzt. Ich finde es aber trotzdem bemerkenswert, wie halt die Hereinnahme eines Linksverteidigers, der offensiv irgendwie talentierter ist als alle Fortuna-Linksverteidiger der letzten Jahre, das so deutlich verändert. Hätte ich nicht so mit gerechnet, aber es ist so. Ja. Du möchtest nur was zu Kastenmeier sagen und dem 3-0.
Ja, auf jeden Fall würde ich ihn da auch von einer Teilschuld nicht ganz freisprechen wollen. Ich formuliere es mal so. Aber letztendlich war das halt irgendwie dann auch so ein Tor, wo es dann schon egal war. Also wie gesagt, wir hatten da, glaube ich, alle schon mehr oder weniger mit der Saison komplett schon abgeschlossen zu diesem Zeitpunkt. Ich war auch ehrlich gesagt dann schon so ein bisschen im Gespräch da zu dem Zeitpunkt und mir ist irgendwie erst zwei, drei Minuten später habe ich auch irgendwie nochmal irgendwas gesagt, wo mir aufgefallen ist, dass ich schon wieder verdrängt hatte, dass dieses 3-0 überhaupt gefallen war. Also ich irgendwie war dann die Saison so zwischen der 70. und 80. Minute für mich dann halt irgendwie auch dann endgültig durch und ja, passt dann irgendwie auch nochmal ins Bild, dass dann nochmal so ein richtiges Scheißtor halt irgendwie fällt. Muss man mit Sicherheit nicht kassieren, aber ist letztendlich dann halt auch komplett egal.
Ist halt also ein Rensing-Gedächtnis-Gegentor, oder? So. Ball nach vorne abwehren. Da steht dann der Stürmer und schiebt ein.
Mhm. Durchaus.
Ja. Man hat es dann ja auch in den letzten Minuten gesehen, da gab es ja da wirklich dann auch kein Aufbäumen mehr.
Ja, da ist dann auch
keiner mehr reingeworfen. Also,
das kannst du den ja Leuten auch nicht verübeln, ey. Wenn du dich 60, also erstmal, wenn du diese erste Halbzeit so überlegen bist, was die Torchancen, was die klaren Torchancen angehst und 2-0 hinten liegst, dann nochmal 10 Minuten Alarm machst nach der Pause oder fast 15 irgendwie nochmal dicke Chancen hast, dann ist halt auch irgendwann.
Das ist halt total demoralisiert, dann 3-0 zu bekommen. So nach so einem Spiel, du weißt genau, was du geleistet hast, guckst auf die Anzeigetafel, steht 0-3, dann ist auch irgendwann mal der Wille gebrochen und ist schon okay, fand ich auch. Bevor wir das Spiel abschließen, hätte ich nochmal eine ketzerische Frage an den Lou. Schon mal so als kleiner Hint, wo wir mit der nächsten Folge in der nächsten Woche hinwollen. Wir werden natürlich sämtliche Foren scannen, wer da jetzt alles so gefordert wird, so wie ein Gerrit Holtmann ja auch vor dieser Saison gefordert wurde. Lou, was würdest du sagen, Torbeteiligung Gerrit Holtmann in den letzten 4 Spielzeiten, bevor er zu Bochum gegangen ist? Schätz mal.
Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht viele.
4.
In halt 4 Jahren. Ne? Und halt nie eingesetzt worden bei anderen Vereinen.
Ah, der kommt schon auf ziemlich viele Spiele.
Hat auch immer viel also, Verteidiger gespielt, glaube ich. Also, und Minuten müsste man sich dann irgendwie auch mal anschauen. Also, der war bestimmt nicht bei Mainz Stammspieler links außen. So würde ich, da war der halt die 3 Jahre vor Paderborn.
Ja, also, wie gesagt, der kommt auf jeden Fall locker auf die Spielminuten mal 2 bis 3, die er in dieser Saison für Bochum gemacht hat. Also, das ist. Es kann halt aufgebaut. Passen, aber ja. Es hätte auch genauso eine Verpflichtung werden können wie Florian Hartherz, sag ich dir.
Oder Nana Ampoma.
Ja, weiß ich nicht. Ja, aber das ist halt genau da, das ist genau der Unterschied, ne? Fortuna holt halt Nana Ampoma.
Das für 4 Millionen Euro.
Ja, genau.
Genau, und du kriegst halt dann, weißt du, und so jemanden halt zu holen und der halt einfach unglaublich schnell ist, der muss ja gar keine Torbeteiligung haben, aber einfach nur jemanden zu haben, der mit dieser Schnelligkeit so eine unglaubliche Waffe ist. Und du holst ja auch so jemanden wie Holtmann. Jetzt in diesem Sommer holst du dann ja auch nicht, weil du dem sagst, hier, du bist Stammspieler bei uns auf links außen. Das hat auch Bochum nicht gemacht. Die haben da auch andere Spieler. Der spielt, der hat jetzt sonst auch gar nicht immer unbedingt von Anfang an gespielt, sondern auch oft irgendwie mal rechts, weil auf links spielt eigentlich immer Danny Blum. Den hat der jetzt ersetzt. So, ne? Aber halt einfach so jemanden halt auch zu haben, so, das ist halt einfach das, was halt einfach andere gute Mannschaften in der zweiten Liga halt von Fortuna unterscheidet.
Ja, aber worauf ich hinaus will, ist, wenn du den nicht mit guten Pässen fütterst, ist das nichts wert. Und da muss halt das Gesamtgefüge gut passen. Und ich meine, die Vorarbeit von Soares habe ich jetzt schon mehrfach angesprochen. Die ist da beim 1-0 für mich der Schlüssel. Und da möchte ich mal sehen, wer diesen Ball und diese Automatismen in Düsseldorf eintrainiert hätte in der letzten Saison. So.
Ja. Ja, da triggerst du mich jetzt direkt beim nächsten Punkt. Und ja, da wollten wir ja wirklich erst dann in der nächsten Woche mal drüber sprechen. Ja. Und haben wir ja auch schon in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr häufig drüber gesprochen. Von daher, es ist ja wirklich jetzt auch nur eine exemplarische Personalie. Ne? Ich will jetzt auch gar nicht sagen, warum hat man diesen Spieler nicht geholt im Sommer, sondern ich hätte gerne halt irgendwelche Verpflichtungen in diese Richtung halt gesehen. Aber ja, da bin ich ja sicherlich nicht der Einzige.
Gut. Ja. Mit den neuesten Gerüchten, wenn ihr Insiderwissen habt, könnt ihr uns gerne auch übrigens bis nächste Woche noch versorgen. Wir werden drüber sprechen. Oder wünschen.
Wir haben schon wieder sensationelle 55 Minuten über diese 3-0-Niederlage gesprochen und haben uns wieder vorgenommen, dass wir wirklich eine kurze Folge machen.
Deshalb kommen wir jetzt zu Darmstadt, würde ich sagen.
Ich denke, jetzt kommen wir zu Darmstadt, ja.
Genau. Das Spiel ist zwar erst in 2 Wochen, aber um die Folgen halt sauber voneinander zu trennen, gibt es dann trotzdem heute schon die Vorschau auf den SV Darmstadt und damit ja dem ersten Spiel, bei dem man dann wahrscheinlich wirklich gar nichts mehr erreichen kann. Und ich weiß nicht, wir werden wahrscheinlich dann aber auch eher in der nächsten Folge spekulieren, was das halt für die Fortuna heißt, ob man da vielleicht irgendwie schon jetzt vermehrt auf Leute setzen sollte, die auch in der nächsten Saison Teil der Fortuna sein werden und so weiter und so fort. Also auch das eher in der nächsten Folge. Jetzt nur der kurze Blick auf den Gegner. Trainiert ja von unserem alten Bekannten Markus Anfang. Hat sich Darmstadt jetzt so ein bisschen in dieser Saison im unteren Mittelfeld eingependelt. Das sah vor 3 Spielen noch gar nicht so richtig gut aus. Da hatte man noch wesentlich näheren Kontakt zur Abstiegszone. Hat dann jetzt allerdings mit einer Systemumstellung 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen geholt und ja, ist jetzt noch nicht völlig frei von allen Abstiegssorgen, aber das sieht doch relativ gut aus, dass man auch diese Saison wieder die Klasse halten wird. Das sind dann letztendlich mittlerweile schon 9 Punkte bis auf Platz 16. Auffällig ist, dass Darmstadt, obwohl man da eher in den unteren Tabellenregionen rumkrebst, den 4. besten Angriff der Liga hat. Aber ja, dementsprechend immer mal wieder defensiv extrem schwächelt. Und genau da hat dann jetzt vor kurzem auch Markus Anfang den Hebel angesetzt und für eine Fokusänderung gesorgt. Markus Anfang hat dann vor diesen wichtigen Spielen das gnadenlose Verteidigen ausgerufen und ist da jetzt auch das erste Mal von seinem präferierten System, dem 4-1-4-1, abgerückt und hat sich dann so ein bisschen in der Werkzeugkiste von Dimitrios Gramotzes bedient, der jetzt ja der neue Schalke-Trainer ist, der letztes Jahr Darmstadt letztendlich sensationell auf Platz 5 geführt hat. Und letztendlich spielt er jetzt mit sehr ähnlichem Personal das gleiche System, das Gramotzes damals gewählt hat. Ein 4-2-3-1, wobei da das Besondere ist, dass die beiden, also das schon auch sehr, sehr offensiv interpretiert wird, aber dass der Kniff ist, dass eben die beiden Sechser beides eher defensive Sechser sind und dass man immer wieder versucht hat, Überzahlsituationen von 2-1 oder besser 3-1 im Pressing zu schaffen, extrem zu verdichten das Zentrum in bestimmten Situationen, dann rücken beide Sechser und am besten noch unterstützt von einem Außenverteidiger oder vom Zehner vorne oder von den Flügeln dann auf den Ballführenden zu und so versucht man die Bälle zu erobern und dann spielt man sofort vertikal nach vorne, am besten auf die beiden schnellen Flügel. Und im besten Fall geht dann der Ball in die Mitte und da hat mit Serda Dursun der SV Darmstadt einen extrem torgefährlichen Mann stehen. Der Vertrag läuft da auch aus. Es ist wohl ziemlich sicher, dass der nächste Saison auch höherklassig spielen wird. Der wird Darmstadt auf jeden Fall verlassen. Auf jeden Fall hat er schon 15 Tore auf seinem Konto und ja, da könnte durchaus noch das ein oder andere dazukommen. Auf jeden Fall ein sehr physischer Zielspieler da vorne, auf den die Fortuna unbedingt achten müssen wird. Ja, man sieht schon, der Schlüssel zum Spiel ist, dass Darmstadt mit extrem viel Zweikampfstärke und hoher Intensität agiert. Und wenn man Darmstadt bezwingen will, wird man denen da auf jeden Fall ebenbürtig sein müssen. Was es auf jeden Fall ein bisschen schwierig gestaltet ist, einer, der da ja auch ein bisschen prädestiniert für ist, ist Alfredo Morales. Zwar vielleicht gerade nicht in der besten Form, aber hätte ja durchaus auch eine Option sein können. Der hat sich allerdings jetzt gegen Bochum die fünfte Gelbe abgeholt. Der ist also ja leider keine Option. Wenn wir jetzt schon über die fünfte gelbe Karte von Morales sprechen, muss ich auf jeden Fall auch ansprechen, dass es auch was gibt, was für die Fortuna spricht. Denn auch Darmstadt muss auf einen Spieler wegen der fünften Gelben verzichten und das ist mit Viktor Pálsson der absolute Schlüsselspieler in dem System. Ja, der wichtigste Spieler bei den Darmstädtern, der bildet zusammen mit Nikolai Rapp diese Doppelsechs. Das sind beide Spieler, die auch auf der Innenverteidigerposition spielen können. Vor allen Dingen Rapp ist eigentlich gelernter Innenverteidiger und ja, man sieht schon, das sind wirklich halt Spieler, die eher diesen defensiven Fokus haben. Da geht es nur darum, den Ball zu gewinnen und dann so schnell wie es geht eben in den freien Raum auf außen weiterzuleiten. Und da ist halt Viktor Pálsson wirklich eine Klasse für sich. Ja, mit absoluter Sicherheit einer der besten Spieler auf dieser Position in der Liga, muss man ganz klar sagen. Und da jetzt Darmstadt vor 3 Spielen erst das System umgestellt hat, bin ich sehr, sehr gespannt, wie Markus Anfang diesen Schlüsselspieler halt ersetzen wird. Und das ist vielleicht auch einer der Schwachpunkte. Ja, ich denke mal, Darmstadt wird trotzdem nichts ändern, weil man jetzt erstmal mit diesem System sehr, sehr gut gefahren ist. Und ja, und das heißt, angesprochen hast du ja, Dosun startet vorne auf der Mittelstürmerposition, auf der 10 Marvin Melem, links und rechts auf den Flügeln werden mit Matthias Honsack und Tim Skarke 2 extrem schnelle Flügelspieler sein. Ja, Leute, die jetzt vielleicht nicht ganz das Tempo von einem Gerrit Holtmann erreichen werden, aber trotzdem muss man da unglaublich aufpassen. Und ja, gerade wahrscheinlich auf Matthias Honsack auf links außen, weil man jetzt ja auch die letzten Spiele gesehen hat, dass Zimmermann echt nicht seine beste Phase hat, muss man vielleicht auch wirklich schauen, ob man den da noch irgendwie so ein bisschen unterstützen kann. Und ja, dann ist so ein bisschen die Frage, wer die Rolle von Pálsson auf der Doppel-6 neben Nikolai Rapp übernehmen wird. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich Tobias Kempe sein, der jetzt zuletzt rausrotiert ist, auch wenn er als zentraler offensiver Mittelfeldspieler immer noch der zweitbeste Scorer von Darmstadt diese Saison ist, weil ja, eigentlich ganz spannend, dass man den rausgenommen hat, weil außer Dosun schießt eigentlich sonst überhaupt niemand Tore, muss man auch sagen. Also es verteilt sich dann halt irgendwie. Es gibt dann mal hier jemand, der hat 2, hier jemand, der hat 3 Tore, aber bis auf Tobias Kempe, der halt ja, so ein bisschen der Standard-Spezialist ist und viele Tore vorbereitet und die Elfmeter schießt und da deswegen auch schon einige Tore hat, gibt es da wirklich eigentlich wenigen, der zuverlässig trifft. Gibt es da kaum jemand, der zuverlässig trifft. Und ja, deswegen glaube ich trotzdem, dass man ja in dieser Rolle erstmal auf ihn setzen wird, aber die Rolle ist nicht so wirklich perfekt auf ihn zugeschnitten. Es gibt aber auch keinen anderen, der sich da so richtig aufdrängt. Ja, da muss man sagen, die Abwehr ist jetzt auf jeden Fall auch keine, vor der man unglaublich Angst haben muss. Mit Patrick Herrmann, Emanuel Höhn und Fabian Holland, dem Captain auf der Linksverteidigerposition, sind das alle Spieler, die ein ordentliches Zweitliganiveau haben, mehr aber auch nicht. Und auch der zweite Innenverteidiger mit Patrick Pfeiffer, der ist erst 21, ist so ein bisschen die Entdeckung der Saison, hat sich da jetzt festgespielt. Aber ja, das sind alles keine Leute, die gehobenes Zweitliganiveau mitbringen, sondern eher halt ja, Mittelmaß sind. Und ich glaube, wenn die Fortuna da mit ähnlichem Druck wie gegen Braunschweig oder gegen Bochum jetzt agieren kann, sollte man da auf jeden Fall auch endlich mal in der Lage sein, Tore zu schießen und den einen oder anderen Ball an Marcel Schuhen im Tor der Darmstädter vorbeizubringen.
Sandhausen, meinst du?
Ja, ähnlich, Sandhausen, ja. Ganz ja. Genau.
Es lässt auf ein interessantes Spiel hoffen. Man muss ja jetzt irgendwie sich die Spiele so einzeln vornehmen, wenn man schon das große Ganze nicht mehr hat, auf das man hoffen kann. Es könnte, nach dem, was du jetzt gesagt hast, Lu, einen zumindest nicht uninteressantes Zweitligaspiel sein.
Was richtig. Ein bisschen smells like 4-4-2, oder?
Das ist. Darüber will ich gar nicht nachdenken.
Also, ich denke ja tatsächlich drüber nach, ob das Tippspiel, da ist für mich die Saison auch schon gelaufen. Aber da müsste ich alle Positionen der Vereine richtig vorhergesagt haben, um noch eine Chance zu haben. Und dafür müsste der SV Darmstadt 98 noch Meister werden der zweiten Liga. Denn so wie ich in den letzten drei Spielen gespielt habe, habe ich die ganze Saison erwartet, nämlich in dem System von Gramotzes, dass das Anfang einfach nur kopiert. Und deshalb wird mir Angst und Bange, weil ich natürlich auch im Tippspiel immer für die getippt habe. Und ja, ich bin gespannt.
Ja, bevor wir gleich nochmal zu dem Tippspiel kommen, um da die eigentlichen Heldengeschichten zu erzählen von sensationellen Comebacks, die noch unter den Top 3 landen werden, meine Ansage hier, ist mir noch was aufgefallen mit Hinblick auf die Tabelle, weil ich mir geguckt habe, als du das meinte, dass sie sich gefangen haben, habe ich geguckt, okay, wo steht Darmstadt jetzt eigentlich auf Platz 12? Tobias Escher macht ja immer stark, wenn man auf so Tabellen schaut und überlegt, welche Anomalien eventuell, wo haben Mannschaften vielleicht zu viele Punkte geholt oder zu wenig Punkte, auf die Tordifferenzen zu schauen. Weil die seiner Meinung nach etwas aussagekräftig sind. Ich will da jetzt nicht drüber diskutieren, ob das stimmt oder nicht, aber wie glaubt ihr, wie viele Tore hat die Fortuna mehr geschossen in der, also, naja, wie viele Tore besser ist die Tordifferenz der Fortuna im Gegensatz zu Darmstadt 98?
Also ich habe mir das schon angeguckt vor dem Segment, von daher rate ich jetzt mal nicht mit.
Okay, ich rate mal blind und sage gar nicht besser, weil ich weiß, bei Fortuna ist plus eins, das weiß ich. Und dann hat Darmstadt bestimmt auch.
Ja, ich glaube auch, es gibt keine große Differenz.
Es gibt eine Differenz, also Darmstadt minus zwei und Fortuna hat plus eins. Ja. Das ist ein 8 Punkte Unterschied, aber sagen wir mal so, die 8 Punkte, die Fortuna zu einem Aufstieg oder Platz 2, das sind sogar 9, also sagen wir die 8 Punkte, die man halt zum Platz 3 oder zum Platz 2 Rückstand hat, die sind mit einer größeren Tordifferenzunterschiedlichkeit ausgestattet als die 8 Punkte, die Fortuna zu Darmstadt 98. Wir müssen das Thema jetzt nicht groß aufmachen, aber eventuell lässt das Rückschlüsse zu, warum es mit dem Aufstieg nichts geworden ist.
Ja, ich schaue mir es auch gerade mal kurz an. Plätze 1 bis 4 haben gute Torbilanzen.
Ja, Karlsruhe würde ich auch noch sagen, mit 7 ist auch noch okay. Dann kommt halt Fortuna mit 1.
Aber wir befinden uns am Ende der zweiten Podcast-Folge dieses Jahr zu den Spielen gegen Bochum, wo man jetzt in Aggregate 0-8 verloren hat. Und wir haben über dieses Spiel ja jetzt auch hinreichend geredet. Also dieses 0-8 fällt da natürlich schon ins Gewicht.
Gut, ja. Zugestanden. Ich wollte es trotzdem nur mal erwähnt haben, um jetzt zu sagen, sensationell. Wenn man am Anfang der Saison schlecht tippt, beim Tippspiel, dann hat das nichts zu sagen, weil am Anfang der Saison ist eine reine Glückssache. Wenn man dann allerdings das Feld von hinten richtig aufräumt, dann hat man richtig Ahnung. Und, ja, das bin ich.
Bravo.
Und ich lande noch in den Top 3. Das ist mein Ziel. Und da gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass das auch passieren wird.
Ja, ich kann jetzt nur an dieser Stelle sagen, dass auf jeden Fall mit mir auch noch zu rechnen ist. Mein Ziel ist es auf jeden Fall erstmal in den Top 10 zu bleiben, die ich jetzt auch gerade mal wieder geentert habe, auch nachdem ich schon sehr, sehr weit zurücklag. Und ich kann jetzt auch schon mal ankündigen, bei mir wird es jetzt langsam auch richtig gefährlich, weil ich gehöre ja auch immer zu Leuten, die sich ja auch immer so ein bisschen vor Dingen schützen müssen, mit dem, was sie tippen. Ich habe jetzt sehr, sehr lange halt immer auf oder so gut wie immer auf die schlechtestmögliche Konstellation für Fortuna getippt, also immer nur auf Siege der Konkurrenten und auf Niederlagen von Fortuna. Jetzt, wo auch endgültig alles vorbei ist, werde ich halt wesentlich objektiver tippen können und da ist auch das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Ja.
Aber vielleicht für die heutige Folge.
Dieser Folge soll bald gesprochen sein. Wir danken euch fürs Zuhören wieder mal. Und viele weitere Worte werden diesen heute nächste Woche folgen. Da wird mal reiner Tisch gemacht, was uns in der Saison 2021-22 so möglicherweise erwartet.
Es wird episch.
Wunderbar. Der geilste Saison aller Zeiten.
Unter 3 Stunden geht ihr da nicht raus.
So, bis nächste Woche.
Ja. Ciao, ciao.
Bis dann. Tschüss.